Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Eine weitere Woche ist gespielt, beziehungsweise ein weiteres Turnier ist gespielt. Indian Wells liegt hinter uns. Das bedeutet, ja, die Tennis-Elite reist direkt weiter, befindet sich in dieser Woche in Miami. Ich kann mir vorstellen sogar, dass wir in dieser Woche, ja, vielleicht, wenn man es zeitmäßig mal nimmt, nicht mal 50% wirklich über Miami sprechen. Denn da gab es in dieser Woche ein anderes Thema, das doch die Tenniswelt sehr, sehr beschäftigt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das in den nächsten Tagen auch nicht ändern wird. Bestens darauf vorbereitet, wie ich eben im Vorgespräch schon gehört habe, hat sich darauf Henrike. Hallo.
Hi. Ich hoffe es, dass ich mich darauf gut vorbereite. Ich habe es zumindest gelesen. Das ist immer schon mal eine ganz gute Chance, halbwegs vorbereitet zu sein.
Ja, wahrscheinlich hast du da ganz vielen anderen schon einen Vorteil gegenüber. Wahrscheinlich sogar auch vielen von denen, die eventuell oder vielleicht auch doch nicht da irgendwie dran beteiligt sind. Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Es geht natürlich um die Klage der PTPA. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das ist im Grunde sowas wie eine von Novak Djokovic und damals auch Vasek Pospisil ins Leben gerufene Spielergewerkschaft, die das Ziel hatte, die Interessen der Spieler besser zu vertreten, als es die ATP macht. Man muss dazu sagen, die Spieler haben innerhalb der ATP ja schon ein Mitspracherecht bei vielen Dingen, sind in vielen Gremien auch direkt daran beteiligt. Spieler entscheiden so also auch mit. Das hat aber damals unter anderem Novak Djokovic und Vasek Pospisil nicht gereicht und so gab es die PTPA. Und die, Henrike, um auf den Punkt zu kommen, hat jetzt Klage eingereicht. Das klingt erstmal gefährlich.
Ja, vielleicht müssten wir noch ergänzen, das gilt auch für Spielerinnen. Das war zwar am Anfang der Gründung der PTPA auch so ein großer Aufschrei, weil das Gründungsfoto, erinnere ich mich noch, war sehr XY-chromosomlastig. Aber inzwischen sind da auch sehr viele Spielerinnen mit dabei. Und die besagte Klage richtet sich tatsächlich nicht nur gegen die ATP, sondern auch gegen die WTA, die ITF und die ITIA, quasi der Doping-Korruptionsteil der ITF. Ja, gefährlich, weiß ich nicht. Das gut, weiß ich nicht. Wirst du gerne verklagt? Das ist jetzt die Frage, wie gefährlich du das nimmst.
Ja, wahrscheinlich wird niemand gerne verklagt, da hast du recht. Aber also worauf ich hinaus wollte ist, als man das gelesen hat und diese Meldung kam, dann hat man ja so irgendwie gelesen, okay, also es geht irgendwie darum, dass man mehr Preisgeld durchsetzen will, weil man irgendwie das ganze System, ich glaube sogar, es wird auch das Wort korrupt benutzt. Man möchte dann auch so ganz, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kleinteilige Sachen durchsetzen, wie zum Beispiel, dass Spieler auch in zweiten Wochen von Grand Slams Exhibitions spielen können, wo ich mir dann auch dachte, gut, okay, weiß man zumindest, aus welcher Richtung diese Forderung noch kommt. Ja. Und ich habe mich dann aber am Ende gefragt, Henrike, und du sagtest gerade, du hast dir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Ja, das klingt ja alles schön und gut, aber was wollen die denn jetzt eigentlich genau mit der Klage erreichen? So richtig verstanden hatte ich es zunächst nicht.
Ja, und so viel klüger, glaube ich, bin ich auch nicht draus rausgegangen. Also, vielleicht räumen wir das Ganze einmal von vorne auf. Klage wurde eingereicht an drei Stellen. Bei der EU-Kommission in Großbritannien, also UK und den USA, weil das quasi die Hauptmärkte für die TennisspielerInnen, ich sage es jetzt mal so, ist. Und da das ja alles unterschiedliche Rechtsgebiete sind, muss man natürlich unterschiedliche Klagen einreichen, weil ja, Entschuldigung, unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten geben. Und zur Präzisierung, ich habe mir nur den EU-Teil durchgelesen. Ich gehe davon aus, dass das in großen Teilen sich deckt. Aber da ich von den anderen Rechtsgebieten noch weniger verstehe als von meinem eigenen, dachte ich, macht es keinen Sinn, sich die anderen auch noch durchzulesen. Insofern, falls da Unterschiede bestehen, bitte ich an dieser Stelle zu entschuldigen. Aber auch ich habe nur 24 Stunden am Tag Zeit für sowas. Insofern habe ich das mal gemacht. Und ja, die PTPA hat geklagt. Und gibt in ihrer Klage an, dass die Top 250 plus der Damen und Herren Spieler auch hinter dieser Klage stehen. Es gibt einen Appendix zu dieser Klage, wo quasi die Namen aller Spieler, die die PTPA in der Form vertritt, aufgeführt sind. Diesen Appendix gab es aber nicht zu lesen. Das heißt, da war schon meine erste Frage. Was heißt denn Top 250 plus Spieler? Also die ersten 250 der Weltrangliste. Und wenn man sich dann so manches Problem anguckt, das da drin angesprochen wird, fragt man sich, naja, ihr seid ja nicht unbedingt die Betroffensten daran, aber ist ja kein Grund, nicht zu klagen. Dann geht es halt mit der Klage los. Und wie das mit Klagen so ist, man klagt ja Dinge an, aber präsentiert nicht unbedingt immer direkt die Lösung. Und das ist jetzt hier auch der Fall. Also es werden viele Dinge angeprangert, die einen stören, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass man die gerne weg hätte oder anders hätte. Aber wie das aussehen soll, steht da nicht so wirklich drin. Gut, ist nicht die Aufgabe einer Klage, aber wer sich da jetzt irgendwie erhofft hat, da so richtig jetzt einen Ausblick zu kriegen, wie sich die PTPA das Ganze vorstellt, der wird enttäuscht.
Ja, also das so zusammengefasst klingt irgendwie ja nachvollziehbar. Ich habe es gerade schon eingangs gesagt. Du hast jetzt auch gerade gesagt, ne, also was eine Klage angeht, ist es jetzt auch nicht so, dass man eine Lösung präsentiert. Und ich glaube, genau da müssen wir mal ein bisschen weggehen von der Klage und vielleicht auch eher über die Kommunikation sprechen. Denn das Spannende daran, fand ich, war ja jetzt gar nicht die Klage selbst, weil das ist ja auch logisch, ne? Passiert jetzt erstmal nicht viel mit, sondern die Kommunikation drumherum und danach. Es gab ein Statement dazu, das veröffentlicht wurde, worauf Carlos Alcaraz reagierte und sagte, also Statements, die da irgendwie zu erscheinen von mir, die sind eigentlich gar nicht von mir, weil ich wurde gar nicht gefragt und ich stehe da irgendwie auch nicht so hinter. Nun bezieht man diese PTPA immer sehr, sehr stark auf Novak Djokovic. Das weiß auch, dass es Leute gibt, die sagen, das ist eigentlich die Djokovic-Interessensvertretung und nicht die Spielerinteressensvertretung.
So klang es auch ein bisschen, wenn ich das durchgelesen hatte.
Gut, dass sich das bestätigt, ja. Und da fragt man sich dann aber natürlich schon ganz schnell, ne, gerade weil du auch erwähnt hast, eben, also die Elite der Spieler, fasse ich jetzt mal zusammen, steht da so hinter. Und dann kommt Aman Carlos Alcaraz und sagt, nee, also ich wusste da eigentlich gar nichts von.
Also vielleicht müssen wir
doch mal. Wer steht denn da jetzt hinter?
Ja, also vielleicht müssen wir doch noch mal ins Detail gehen. Vielleicht sagen wir erstmal, wogegen die klagen. Ne, das haben wir ja gar nicht erwähnt und es wird ja vielleicht auch nicht jeder mitgekriegt haben. Also im Prinzip, wie ich eingangs gesagt habe, klagt die PTPA gegen die ATP, die WTA, die ITF und die ITIA. Und in der EU haben sie quasi eine Wettbewerbsklage eingereicht. Also sie haben sind jetzt mit dieser Klage zur EU-Kommission gegangen und haben gesagt, hör mal, hier verhält sich jemand wettbewerbswidrig und rechtswidrig. Sie sagen im Prinzip, dass die ATP, die WTA, die ITF und die ITIA, muss man jetzt sagen, die ITIA ist damit drin, da geht es ein bisschen um die ganzen Dopingtests, dass die im Prinzip ihre Machtposition missbrauchen und quasi ein System etabliert haben, mit dem sie rechtswidrig in die Rechte von Spielerinnen und Spielern eingreifen. Rechtswidrig meinen sie damit, dass sie die Einnahmen begrenzen oder die Möglichkeit zur Einnahme begrenzen, dass sie quasi den Turnierkreis so geschlossen halten, dass überhaupt keine Konkurrenzturniere möglich sind, die quasi Spielern zum Beispiel bessere Gehälter zahlen könnten, dass sie das Ranking-System im Prinzip so manipulieren, dass man gezwungen ist, bei ihrem System mitzumachen. Und das Letzte schießt, glaube ich, so ein bisschen gegen die ITIA, dass sie willkürliche Verfahrensregeln durchsetzen. Das wird dann alles im Verlauf der Klage mehrfach nochmal präzisiert und mit Beispielen. Und letzten Endes geht es darum, dass diese Klage sagt, ja, dass die ATP, die WTA, die ITF und die ITIA im Prinzip ein Monopol haben auf das System Tennis oder das System professionelles Tennis. Und dass das dafür sorgt, dass Spielerinnen und Spieler quasi die Einnahmen beschnitten werden, weil es ja eben nur Preisgelder in bestimmten Höhen gibt. Es gibt große Beschränkungen darin, wer einen sponsern darf und mit wem man Werbeverträge machen darf. Zum Teil auch in Form von, dass Spielerinnen und Spielern Verträge versagt sind mit Sponsoren, die Dachorganisationen selber, aber mit dieser Art von Sponsoren Verträge machen. Es geht darum, dass, wie gesagt, Turniere quasi an Zahlungen gebunden sind und es sozusagen kein Wettbewerb unter den Turnieren herrscht, ihr Preismodell so attraktiv zu machen, dass sie damit Spieler zu sich ziehen. Dann wird halt auch moniert, dass zum Beispiel Turniere, 250er-Turniere nicht mehr bezahlen dürfen als 500er-Turniere. Und man muss sagen, das deckt sich auf den Touren hier. Zwar sind die ATP und die WTA Einzelsysteme, aber die haben sich so weit angeglichen in vielen Bereichen, dass man das quasi deckungsgleich, den Vorwurf deckungsgleich anwenden kann. Und solche Dinge. Und ich würde sagen, am Ende bricht es sich darauf runter, dass diese Klage halt sich daran stört, dass Spieler auch im Vergleich zu anderen Sportarten zu wenig an den Einnahmen beteiligt werden und zu sehr darin eingeschränkt sind, wie sie quasi ihr Geld machen können. Und das wird quasi dadurch durchgedrückt, dass eben diese Dachorganisationen im Prinzip eine Form von Monopol auf das System haben, weil sie sowohl über die Rankingpunkte den Zugang regeln, als auch über die Regularien bezüglich der Turniere und so im Prinzip die Verdienstmöglichkeiten beschränken. Und als drittes über die ITIA, die ja sowohl den Anti-Doping-Kampf leitet, als auch den Anti-Korruptionskampf leitet, quasi die Spieler mit unredlichen Methoden und übertriebenen Kontrollen dann auch noch auf diese Art und Weise schadet. Jetzt mal grob zusammengefasst.
Ja, genau, also grob, aber das sind ja echt schon viele, viele Punkte, die du aufgeführt hast. Also genau, das ist, glaube ich, auch etwas, was man nochmal sagen muss. Also wenn man davon hört und liest, klingt das ja erstmal sehr, sehr oberflächlich. Es steckt schon sehr viel drin. Es steckt ja, ich glaube, da können wir schon zustimmen, auch vieles drin, wo man sagen kann, ja, da haben sie durchaus einen Punkt.
Ja,
gleichzeitig, gleichzeitig finde ich, klingt aber auch viel, und wahrscheinlich könnte ich dafür jetzt auch schon verklagt werden, aber auch ganz viel von dieser Djokovic'schen Verschwörungsformulierung, die er so gerne hat, irgendwie drin. Oder ging dir das nicht so?
Ich möchte erst mal bestätigen, es gibt da durchaus Punkte, die ich absolut nachvollziehen konnte, wo ich sagen kann, ja, da gehe ich mit. Das ist ein Problem, was man absolut ansprechen muss. Also da wurde auch der lange Kalender von 11 Monaten angesprochen. Da wurde angesprochen, dass Spielerinnen und Spieler quasi ihre Namensrechte und Bildrechte zu einem großen Teil abgeben müssen. Da geht es darum, dass sie für bestimmte Aufgaben keine Incentives kriegen. Da geht es darum, um so, man kann es wirklich sagen, schwachsinnige Regeln, wie dass du zum Beispiel in der zweiten Woche von einem Grand Slam, wenn du früh rausfliegst, nichts spielen darfst, solche Regeln, wo man sich wirklich fragen kann, muss das sein, kann man da nicht eine bessere, eine fairere Lösung für alle finden? Also da gibt es durchaus Dinge, wo ich mitgehe oder auch im Falle zum Beispiel der ITIA, dass da irgendwie Durchsuchungen ohne Rechtsbeistand gemacht werden und solche Dinge, wo man sich wirklich fragt, ist das prozessual so korrekt? So. Also da gibt es durchaus Kritikpunkte und sind wir doch mal ehrlich, wir alle kennen die Touren und wir wissen, dass die ihre Probleme haben und dass die auch ihre Systeme haben, wo man sagen kann, ist das wirklich sinnvoll und zeitgemäß. Aber, wie ich ja eingangs gesagt habe, das bietet hier auch alles keine Lösung an, weil ich mich dann an vielen Stellen der Kritik gefragt habe, was will man denn stattdessen machen und ist die denn so berechtigt? Weil so Dinge wie, ja, es wird ja für keine Konkurrenz unter den Turnieren gesorgt. Okay, das ist richtig. Technisch betrachtet wird das eingeschränkt, aber man muss sich zum Beispiel mal fragen, was würde denn passieren, wenn wir das offen machen? Wenn wir sagen, okay, jeder kann zahlen, was er lustig ist. Würde das die Tour wirklich besser machen? Weil dann gibt es halt, keine Ahnung, vor allen Dingen in Amerika, in Saudi-Arabien oder weiß der Geier wo, sehr zahlungskräftige Sponsoren, die dann alle anderen wegdrücken. Und wenn du dann so ein kleineres Turnier hast, was eben auch seine Daseinsberechtigung hat und haben muss, damit nicht mehr anstinken kann und dann bestimmte Spieler nicht mehr dorthin gehen, weil sie ja woanders besser bezahlt werden. Und aus Sicht von Spielerinnen und Spielern kann ich natürlich grundsätzlich mal verstehen, dahin zu gehen, wo es das meiste Geld gibt, weil auch die müssen ja von ihrem Job leben. Weiß ich nicht, ob das am Ende die Tour wirklich besser macht. Und das sind halt ist mein großes Problem mit dieser Klage. Nicht, dass ich das nicht einsehe, dass man sich über bestimmte Dinge aufregen kann und dass, sagen wir mal so, der Wille der Touren, sich zu ändern, nicht besonders groß ist oder nicht besonders schnell ist. Aber ich frage mich, ob die Lösung, die an einigen Stellen dann so anklingt, und das ist jetzt meine spekulierte Lösung, weil es wird ja keine definierte angeboten, frage ich mich, ob das wirklich besser, sinnvoller und im Sinne der ganzen Tour, der Spielerinnen und Spieler und auch der Fans ist. Denn was hier in der Klage in meinen Augen komplett ignoriert wird, und das ist natürlich am Ende immer so in Klagen, ist die Tatsache, dass diese Marktmacht ja auch bestimmte Zugänge ermöglicht erst. Das heißt, dadurch, dass die Tour eben oder die Touren als Ganzes funktionieren und da ein bestimmtes Potenzial bieten, sind sie ja auch interessant für Sponsoren. Weil ich weiß nicht, ob jetzt jemand wie Sky Bock darauf hätte, mit jedem kleinen Turnier darüber zu verhandeln, ob sie die Markenrechte für die Ausstrahlung haben dürfen oder nicht. Sondern das verhandeln die einmal mit der ATP und dann ist gut. Oder der WTA. So, das war jetzt sehr lange. Ich hoffe, man hat es verstanden.
Ja, aber also das steckt ja viel drin, weil man kann da ja wirklich eine Grundsatzdiskussion draus machen. Ne? Ist es gut, dieses System, wie wir es haben im Tennis? Und da kann man, glaube ich, gerade auch wenn man mit anderen Sporten vergleicht, wirklich erstmal eigentlich sagen, ja, ist es. Weil du hast, beziehungsweise jede Spielerin, jeder Spieler hat grundsätzlich erstmal die Chance, in die Weltspitze zu kommen. Du hast eine klare Strukturierung von Turnieren bis hin zum kleinen 15.000er ITF, wo man auch sogar ja sagen kann, weil wir sprechen ja auch so oft, Mensch, das ist nervig, dass es so viele Verbände im Tennis gibt und keiner ist sich einig. Was die Weltranglisten angeht, kann man ja zumindest sagen, also auch eine ITF, die ziehen da alle an einem Strang. So, es gibt eine ITF World Tennis Tour, da gibt es aber WTA und ATP-Punkte und damit kannst du dich hochspielen. Dass man deswegen auch sagt, weil ich glaube, das wird auch irgendwo erwähnt, dass quasi so nach dem Motto die Weltrangliste ja eigentlich unfair ist. Es wird da anders formuliert, ja. Aber so, dass das klingt da so an. Da habe ich auch so gedacht, ja gut, aber was, also was wollt ihr dann jetzt?
Genau.
Also, ne? Weil das ist ja so ein bisschen auch ein sportliches Prinzip. Also dann kann ich ja als Zweitligist im Fußball auch sagen, es ist unfair, dass es eine erste Liga gibt, die nur 18 Mannschaften hat und nicht 50. Weil dann wäre ich auch dabei. Also ja, das.
Und das ist, Entschuldigung, dass ich da so reingehe, aber das ist genau das Problem an vielen Stellen dieser Klage, dass ich genauso dastand und sagte, ich verstehe den Kritikpunkt und ich verstehe in bestimmten Bereichen auch die Sorge, die dahinter steht. Es ist Fakt, dass viele Spielerinnen und Spieler auf der Tour nicht von ihrem Job leben können. Und das darf nicht sein. Es kann nicht sein, dass du ab, weiß ich nicht, 150 abwärts Probleme hast, wenn du gebraucht wirst für die Tour. Weil ich meine, naja gut, die müssen ja irgendwie gegeneinander spielen, die Leute. Und ja, es ist schwierig, auf die Tour zu kommen, weil wenn natürlich die Turniere vorgegeben werden, wo es Punkte gibt und du in diese Turniere aber nicht reinkommst, dann stehst du natürlich dumm da. Da kann man wirklich drüber diskutieren, ob das System das Beste ist, was man haben kann. Aber andererseits, du brauchst halt auch ein System, ansonsten hast du keinen Vergleich. Und ohne Vergleich macht Sport keinen Sinn. Auf Wettbewerbslevel.
Genau, das ist genau der Punkt. Und dann das Nächste, was ich auch hatte, dass man anprangert, ATP und WTA haben halt jeweils ein Monopol. Stimmt in gewisser Weise aber auch nicht, weil du zum Beispiel die Grand Slams hast, die ja schon eigentlich komplett ihr eigenes Ding machen. Und da habe ich dann auch mich gefragt, weil da ja auch nicht mehr zu kommt, ja, aber was ist denn da euer Ziel? Also wollt ihr dann so Verhältnisse schaffen, wie wir sie im Golf haben, dass es dann plötzlich parallel noch eine zweite Tour gibt, dann aber das Geschrei groß ist, weil Spieler sich dann entscheiden müssen, nicht mehr alle unter einem Dach spielen und dadurch vielleicht sogar hier und da auch einzelnen Turnieren, damit auch einzelnen Spielern für Antrittsgelder und so aus der Spitze irgendwie die Gelder so ein bisschen wegbrechen, weil sich das alles mehr verteilt. Hätte ich auch gerne irgendwie eine Erklärung, eine Lösung zu, was man da denn hat. Und das ist halt genau ein Punkt, was du auch zu Anfang sagtest. Und das fand ich auch gut, dass du das gesagt hast. Eine Klage hat grundsätzlich nicht die Aufgabe, Probleme zu lösen. Sondern es geht bei einer Klage oft immer erstmal nur darum, ist das so rechtens ausgelegt oder muss da was verändert werden? Und das entscheidet ein Gericht. Und dann sagt ein Gericht ja auch ganz oft, das können wir ja sogar auch aus politischen Zusammenhängen oder sonst wie, liebe Leute, wir als Gericht sehen das anders, da müsst ihr nachbessern oder da müsst ihr irgendwas anderes für finden. Ich glaube aber, um jetzt mal wieder auf diese PTPA zurückzukommen, dass es doch aber eigentlich viel klüger gewesen wäre, gerade auch, wenn du so eine Spielergewerkschaft gegründet hast, du damals die Ansage gemacht hast, wir wollen irgendwie Lösungs- und Verbesserungen für Spieler schaffen, dass du doch die beste Werbung für dich machst, kommunikativ, wenn du nicht einfach immer nur eine Klage einreichst, sondern wenn du auch wirklich ein Lösungskonzept vorlegst und sagst, das und das und das sind unsere Punkte, dafür stehen wir, das wollen wir durchbringen, so stellen wir uns Tennis in der Zukunft vor, anstatt einfach nur zu sagen, ja, es ist irgendwie alles Mist und hier Gericht, jetzt mach mal.
Ja, also sie behaupten ja zumindest in ihrer Klage oder auch in dieser Kommunikation, die es dazu gab, dass sie ja versucht haben zu reden und Änderungen durchzusetzen, aber dass die da quasi auf taube Ohren gestoßen sind und dass das jetzt quasi, diese Klage jetzt sozusagen der Schritt ist, den sie gehen müssen, so ein bisschen. Das haben sie zwar nicht so ausgedrückt, aber ich würde das jetzt mal so einordnen, weil ich meine, wenn du und auch jetzt hier mal angenommen, das stimmt so, mit Leuten redest und die hören nicht, dann ist halt Klagen meistens der nächste Schritt, den du gehen kannst.
Ja, aber wenn ich und da rein darf, das ist doch jetzt aber auch wieder genau der Punkt. Sie sagen, ja, wir haben mit denen gesprochen und das, was wir wollen, setzen die nicht um. Dann wäre doch jetzt aber der perfekte Zeitpunkt, um genau das öffentlich zu machen, mit welchen Vorschlägen man auf die jeweiligen Verbände zugegangen ist. Weil im besten Fall hast du dann noch sogar vielleicht noch den Effekt, wenn du da wirklich gute Sachen hast, dass ganz viele Tennisfans sagen, ey, das ist ja richtig gut, wieso wollten ATP und WTA das denn nicht machen? Und dann hast du nämlich im besten Fall noch nicht nur alle 250 Topspieler hinter dir, sondern es sagen auch noch weltweit die Tennisfans und üben damit Druck aus, im besten Fall dann in den sozialen Netzwerken und wie es heute so läuft, und sagen, hier, setz das doch mal um, das ist doch ein ganz toller Vorschlag. Ich glaube ja leider eher, dass es am Ende wirklich nur um solche Sachen geht, wie wir wollen in der zweiten Woche spielen, wir Topspieler wollen mehr Freiheit haben, wir wollen irgendwie, weiß ich nicht, in Indien, da gibt es eine neue Tennis-Super League, da wollen wir im August irgendwie auch noch mit aufschlagen und das könnt ihr uns nicht verbieten. Ich finde, das klingt da insgesamt halt ganz viel raus. So,
ja,
jetzt beruhige ich mich wieder.
ich verstehe das auch. Darauf wollte ich jetzt gerade auch kommen, ne, dass ich gesagt habe, ja, uns fehlt halt total der Einblick, um diese Klage nachvollziehen zu können und den Schritt dazu nachvollziehen zu können. Weil ja, als ich das gelesen habe, dachte ich an so mancher Stelle auch, es klang jetzt extrem nach mi, 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 mi. Ich sag's jetzt mal überspitzt. Ich bin diese Klage auch im zweiten Schritt auch noch mal durchgegangen und habe mir die Fußnoten durchgelesen, weil ich dachte, okay, es reicht ja nicht nur einfach, sich zu beschweren, weil du musst das ja auch so ein bisschen belegen sozusagen. Und da bin ich an so mancher Stelle, habe ich mir überlegt, ja, wo ist denn der Beweis dafür, dass das so ist? Naja, gut, du wirst natürlich nicht in der Anklage oder in der Klage direkt dein ganzes Pulver verschießen. Aber an so vielen Stellen hat mir im Prinzip auch so ein bisschen der nachweisbare Zusammenhang gefehlt. Weil, ich sag mal so, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Nur weil zwei Dinge gleichzeitig auftreten, muss es nicht heißen, dass sie auch in einem Zusammenhang stehen oder auf eine Art und Weise, weil es wird zum Beispiel auch der Vergleich herangezogen zu anderen Bezahlmodellen, dass in anderen Sportarten die Spieler mehr verdienen. Da muss man dann jetzt ja auch wieder losgehen und sagen, womit vergleicht man das denn? Ne? Wir haben zum Beispiel im Tennis halt das Problem, dass das alles im Prinzip Einzelunternehmer sind, was auch damit zusammenhängt, dass Gott und die Welt daran teilnehmen können. Im Fußball kannst du Leute anstellen, dann ist das halt auch wieder ein Unterschied. Also wie will man sowas überbrücken? Das kann man sicherlich überbrücken zur Fairness von allen. Aber die Frage ist halt, wie will man das machen, wenn das System eines Sportes inhärent nun mal so funktioniert, wie es funktioniert? Und Tennis, wenn du Tennis sportlich austragen willst, um zu ermitteln, wer der die Beste auf der Welt ist, musst du das halt so machen. Und dann bist du ein Einzelunternehmer oder von mir aus ein Team, also jetzt ein Doppel oder so, was auch immer. Also ne, du kannst halt bestimmte Dinge nicht umgehen. Und dann habe ich mich an anderer Stelle auch gefragt, ja super, für jemanden, der eine große Marktmacht hat, weil er oder sie ein interessanter Spieler, eine interessante Spielerin ist, ist das, was dort in der Klage gefordert wird, super interessant, weil das für die natürlich wirklich bedeutet, wir können richtig Geld machen. Für jemanden, der aber jetzt auf der Tour gesprochen vielleicht eher Durchschnitt ist, weiß ich nicht, ob der oder die davon wirklich so profitieren wird. Weil, wenn man das alles öffnet, wie das ja gerne von sehr liberalen Menschen immer gefordert wird, so nach dem Motto, der Markt regelt das schon, heißt das auch immer, wenn man das wirklich ins Extrem führt, dass sehr, sehr viele Leute hinten runterfallen werden, weil die einfach aufgrund, weiß ich nicht, ihrer eigenen Möglichkeiten, der Dynamik im Sport, was auch immer, der Gesetze in ihrem Land oder weiß der Geier was oder der Attraktivität, was gerade im Markt gefordert ist, nie eine Chance haben werden, da richtig hochzukommen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir hier unglaublich gefehlt hat. Die sagen zwar, ja, es kann ja nicht sein, dass irgendwie das Gros der Spieler und Spielerinnen nicht von ihrem Job leben können, zählen dann aber ganz viele Dinge auf, wo ich sagen würde, und da kann ich auch falsch liegen, wenn das im Extrem, sage ich jetzt mal, genauso wie gefordert, geändert oder gar in Gänze entkoppelt wird, werden genau die Leute, für die sie da jetzt gerade eintreten, im schlimmsten Falle die sein, die die Zeche zahlen.
Ja, das ist ein Punkt. Und um das vielleicht nochmal zu ergänzen, weil du das erwähnt hattest, ja, dass es ja so der Markt regelt. Da finde ich doch aber gerade, dass dieses System, was wir im Tennis haben, eigentlich sehr beispielhaft dafür ist. Also der Tennismarkt jetzt sportlich betrachtet, ne, regelt das doch für sich sehr, sehr gut, weil es gibt einen Weltranglistenersten, der verdient in der Regel dann eigentlich auch so über die Zeit, vielleicht jetzt nicht mal auf dem Euro genau, je nach Turnier, aber schon das meiste Geld Und dann gibt es natürlich irgendwie die, wo das System sagt, boah, du bist jetzt nicht gut genug, du stehst irgendwie nur auf 500. Seht da vielleicht einmal zu, wie du klarkommst. So. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt. Also was stellt man sich dafür denn vor? Also würde man jetzt einfach sagen, okay, es wird bei ITF-Turnieren und so, da treten wir für ein, ziehen wir die Preisgelder ordentlich an, damit halt auch die, die irgendwie den Einstieg haben beziehungsweise viel weiter unten stehen, auch finanziell mehr Möglichkeiten haben. Oder, weil das war dann auch so eine Frage, oder schwingt hier sogar irgendwie durch, dass man sich wünscht, dass Spieler irgendwie sowas wie ein monatliches Gehalt von den Verbänden bekommen oder so. Aber dann habe ich mir auch so gedacht, also dann würde man das System, was man hat, ja trotzdem, klar, du hättest immer noch die Chance hochzukommen, das will jeder Sportler und jeder Sportler hätte dann die Chance natürlich noch mehr Geld zu verdienen, aber trotzdem würdest du dieses Wettbewerbsthema mit der Markt regelt hier eigentlich eher so ein bisschen dem Stecker ziehen und ja, ich weiß nicht, ob das denn am Ende so viel ändern würde. Also im Grunde wäre das denn ja so, wie ich das jetzt interpretiere, so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Tennisspieler. Du kriegst einen monatlichen Betrag, du hast aber die Chance natürlich dadurch, weil du dann Turniere spielen kannst, mehr Geld zu verdienen und in der Rangliste voranzukommen. Wäre vielleicht eine Idee, kann ich jetzt ja nicht mal sagen, dass die von Novak Djokovic und der PTPA ist, weil so konkret werden sie ja nicht. Das ist jetzt eher so meine Idee. Wäre denen ja aber auch wieder ganz schnell die Frage, ja, wo ziehst du da die Grenze bei sowas? Wie viele Spieler beziehst du da ein und so weiter? Also das wird, glaube ich, ein Thema sein, was wir immer irgendwie führen werden. Und am Ende müsstest du einfach sagen, okay, auf den ganz niedrigen Ebenen, da fordern wir, da muss mehr Geld reingesteckt werden, dass die Spieler mehr raushaben.
Ja, und genau das schwingt da in meinen Augen nicht mit. Aber wie gesagt,
ne, ja, aber richtig, genau.
Ich möchte noch mal betonen, eine Klage ist nicht dazu da, jetzt eine detaillierte Lösung zu bieten. Da kommen wir dann vielleicht jetzt doch noch mal auf die Kommunikation zurück, was du auch gesagt hattest, was darum passiert ist, dass man dann vielleicht diese Klage hätte mit einem Plan begleiten können, den man dann kommuniziert, sagt, wir haben jetzt Klage eingereicht, weil wir das und das und das und das doof finden und das und das und das ist das jetzt unser Gegenvorschlag, den wir dann am Ende, sollten wir recht bekommen, gerne angehen würden. Ich persönlich lese in dieser Klage nicht durch, dass das Ziel ist, die Tour wirklich substanziell oder die Touren substanziell für alle besser zu machen, sondern ich habe das Gefühl, es geht darin ehrlich gesagt nur darum, im Prinzip bestimmte Regularien runterzuschrauben und quasi den Spielern das Recht an der Eigenvermarktung und den Turnieren das Recht an dem Kauf von Spielern, so muss man es dann ja jetzt sagen, und Spielerinnen irgendwie zu geben. Und das Ganze wird quasi nicht reguliert. Kann ich im ersten Moment verstehen, diesen Wunsch, weil es für gerade die Top-Akteure sich deutlich mehr lohnen würde, sicherlich. Aber auf der anderen Seite werfe ich jetzt wieder ein, es wird eine sehr, sehr große Gruppe, wenn man wirklich alles entkoppelt und keine Regeln hat, hinten runterfahren, weil der Markt ist einerseits fair, aber andererseits auch wieder nicht. Weil, und das fand ich an einer Stelle interessant, und da muss ich jetzt wieder meinen linksgrünen versifften Feminismus reinbringen. Es wird ja oft sich beschwert darüber, dass zum Beispiel bei Grand Slams die Damen genauso viel verdienen wie die Herren, aber nicht genug oder nicht genauso viel Einnahmen einbringen. Nun glaubt man immer, wenn man Markt frei macht, dann gibt man jedem dieselbe Chance. Das stimmt aber nicht, weil nicht jeder dieselbe Chance hat. Nicht jeder hat dieselben Grundbedingungen. Das System, in dem wir herrschen und gerade im Sport werden Frauen immer noch als nicht gut genug angesehen, nicht so gut wie Männer. Und natürlich sind wir physisch nicht so gut wie Männer. Das werden wir auch nie sein. Das heißt aber nicht, dass das, was wir im Sport machen, nicht auch genauso dazu beitragen kann, interessant zu sein. Ich hätte da zum Beispiel jetzt Sorge, dass dann die WTA-Tour wieder hinten runterfällt, weil sich das ganze Geld dann halt wieder auf die Männer konzentriert, weil dann in einem freien Markt oder in einer kompletten Entkoppelung dann halt sich auch Gelder verschieben. Ich hätte aber auch genauso Sorge, dass sich das halt von Spielern, die jetzt vielleicht für den Markt nicht attraktiv genug sind, weil sie eben solide Top 50 spielen, aber ansonsten nicht jetzt nicht flashy genug sind oder sowas, dass die dann zu Turnieren nicht eingeladen werden oder hinten runterfallen, weil sie dann doch nur wieder den Standardsatz kriegen oder solche Dinge, ne? Weil wir können bestimmte Dinge nicht beeinflussen. Wir können auch nicht beeinflussen, was der Markt jetzt gerade attraktiv findet. Weißt du, dann haben wir eine Phase, wo wir sagen, wir finden irgendwie die zickigen Schläger schmeißenden Spieler toll, bis das dann gesättigt ist. Und dann willst du auf einmal die ruhigen analytischen haben. Und wenn du dann gerade in dem Moment dieses Profil erfüllst, bist du toll, aber dann zwei Jahre später nicht mehr. Aber du musst ja trotzdem von dem Bums noch leben. Also mir fehlt so ein bisschen das Soziale darin, dass sie zwar behaupten, für das sie einstehen, dass ich dort aber nicht lese. Weil ich frage mich, wären denn nicht andere Dinge sinnvoller, zu sagen, okay, wir wollen irgendwie eine Grundleistung für Spieler haben. Zum Beispiel, dass die Turniere die Hotels zahlen müssen und die Anreise. Da wäre doch dem Durchschnittsspieler viel mehr geholfen, als wenn der 1.000 Euro mehr kriegt.
Ja, absolut. Also ich stelle gerade fest, ne, das ist jetzt so eine Diskussion, da können wir, glaube ich, noch ewig lange drüber weiter diskutieren. Und
I'm sorry.
Modelle, nee, alles gut. Ich habe das ja auch so ein bisschen befeuert. Aber klar, man kann da jetzt irgendwie ganz verschiedene Modelle und Anmerkungen zu diskutieren und vielleicht auch Bedenken, die man natürlich irgendwie hat, würden sich wahrscheinlich auch noch viel mehr Punkte ergeben, wenn man da jetzt intensiver einsteigen würde. Ich würde schon sagen, wir setzen hier jetzt trotzdem mal einen Punkt und belassen es dabei, weil es ist ja eigentlich schon krass, ne, dass wir zu Anfang sagen, ja, da steht eigentlich gar nichts drin und wir uns denn da trotzdem fast 40 Minuten drüber echauffieren können. Aber trotzdem, also es ist,
aber glaube, es liegt vielleicht auch, da nur eine Frage, weil wir das ja gar nicht so richtig angekratzt haben, aber es liegt halt auch ein bisschen, und widersprich mir da gerne, an dieser etwas schrägen Kommunikation halt,
ja, genau,
auf die du
genau,
ja, eingegangen bist.
Ja,
ne?
Richtig, was ich ja kurz erwähnt hatte. Ja, das kommt natürlich hinzu, weil, ne, was ich meinte, dass dann Alcaraz sagt, naja, ich werde da irgendwie zitiert, aber ich habe damit nichts zu tun. Dann hatte ich gestern irgendwie einen Artikel gesehen, dass selbst Novak Djokovic irgendwie jetzt wohl meint, also in Teilen unterstützt er ja gar nicht alles, was hinter der Klage steht, wo man am Ende sich aber wirklich fragt, ja, wer ist denn aber jetzt denn eigentlich die PTPA und wer ist denn da jetzt genau bei? Sind da wirklich irgendwie alle Topspieler bei? Gibt es da einen regelmäßigen Austausch oder ist das doch eigentlich nur ein Novak Djokovic Selbsterhaltungsklub? Man weiß es halt einfach nicht, aber das, klar, das macht es natürlich insgesamt irgendwie alles so spannend und ja, in Teilen dann natürlich auch automatisch dadurch emotional, richtig.
Ja, ich weiß es nicht. Also man kann die Dinge natürlich von verschiedenen Seiten angehen und ich verstehe auch die Kritik absolut, dass die sagen, hör mal, es kann nicht sein, dass wir hier nicht genug verdienen und all diese Dinge. Aber ich bleib dabei, wenn du für Veränderung sorgen willst, dann halte ich es immer besser, und das ist jetzt vielleicht auch eine Parallele, die man zur Politik ziehen kann. Ich will von dir nicht wissen, was du scheiße findest, sondern ich will von dir wissen, wie du es besser machen willst. Weil das ist doch letzten Endes das, wofür ich mich entscheiden muss. Und das fehlt mir hier so. Ich verstehe die Kritik und ich gehe bei diversen Beispielen, die die angeführt haben, absolut mit und sage, das ist eine schwachsinnige Regel. Muss die so sein? Aber es gibt halt auch viele Dinge am System, die funktionieren und wo mir einfach auch ein bisschen der Respekt vor deren Geldgeber fehlt, zu sagen, ja, wir haben davon auch was, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Weil so wie diese Klage jetzt klingt, ist so nach Motto, alles ist scheiße. Das ist ein korrupter Haufen Monopolisten, die uns hier den Hals abschneiden wollen. Und das stimmt halt einfach nicht.
Punkt. Ja, richtig. Ja, jetzt müssen wir gucken. Und das wird wahrscheinlich uns noch eine Zeit begleiten, was daraus wird. Denn es liegt jetzt nahe, dass das nicht unbedingt nächste Woche abgeschlossen ist, das Thema. Und ja, kommen wir deswegen weg von emotionalen Debatten und emotionalen Typen, Henrike, und sprechen über Nick Kyrgios.
Also Respekt für den Übergang. Da kriegst du jetzt ein Sternchen in den Heft. Ja, Nick Kyrgios ist ein Tennisspieler.
Ist ein Tennisspieler und spielt vor allem auch mal wieder Tennis. Diese Woche in Miami dabei gewesen.
Wobei man muss ja eigentlich sagen, Spiel Tee,
weil genau jetzt in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Karen Khachanov. Ich habe das erste Match von ihm komplett gesehen gegen Mackenzie McDonald. Er hat nach 3 Sätzen gewonnen, nach Satzrückstand. Und etwas, was mir da wirklich sehr gut gefallen hat, bei aller Kyrgios'schen Auf- und Ab-Diskussion, die er in einem Match so hat, dachte ich so, hey, also er beißt wirklich auf die Zähne, weil das war so ein Match, das ziehst du, weil du auf die Zähne beißt. Das hat er gemacht, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Er hat danach dann im Encore-Interview auch erwähnt, ja, dass es für ihn jetzt natürlich schon was Besonderes ist, dass er auch endlich mal wieder nach über 2,5 Jahren ein Match auf der Tour gewonnen hat. Zuvor gab es ja immer nur Erstrunden-Niederlagen, auch zum Beispiel in den Wales noch gegen Bocek van der Sandschub. Und ja, er trotzdem immer so ein bisschen auf sich gucken muss. Er hatte dann, glaube ich, das Handgelenk erwähnt, je nachdem, wie es ihm geht. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass das jetzt nicht nur so dieses typische Mimimi war bei ihm, sondern ja, dass er schon, ich sag mal, mit einer gewissen Gefasstheit da stand und dann das auch so ernst meinte. Nun ja, gegen Khachanov ersten Satz im Tiebreak verloren, dann aber 0-6 eingebrochen. Henrike, ich weiß jetzt nicht, ob du das vom zweiten Match was gesehen hast, ich leider nicht, aber das klingt dann schon wieder eher so nach diesem typischen Kyrgios, habe ich gedacht.
Naja gut, vielleicht war auch der Tank leer, ne? Also wenn du nach 2,5 Jahren, und der hat ja wirklich nicht viel gespielt, ich weiß nicht, wann das letzte Match vor dem McDonald-Match, wann das letzte war, dass er da aktiv mal wirklich gespielt hat, müssten wir nachgucken.
Indian Wells hat er gespielt.
Indian Wells,
erste
ja,
Runde.
Okay, aber davor, ich meine, wann hat der, das war Indian Wells nicht das erste Match des Jahres? Nee, Australian Open.
Australian Open hat er gespielt, Brisbane auch.
Ja, aber ich sag mal, unterm Strich waren das jetzt für einen Profi nicht viele Matches und wir alle, glaube ich, kennen das, wenn wir nach der Wintersaison uns wieder auf den Sand stellen, dass da die ersten 2-3 Matches sich oder ersten 2-3 Trainingseinheiten sich nicht besonders gut anfühlen im Körper. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt gegen Khachanov im zweiten Satz auch der Tank leer war und einfach der deswegen eingebrochen ist. Ich habe von Nick Kyrgios gar nichts gesehen, also auch das erste Match nicht, da hast du mehr gesehen als ich. Ja, aber bei ihm glaube ich, das wird immer das sein mit ihm. Es wird, glaube ich, immer diese Phasen geben, wo man das Gefühl hat, jetzt kriegt er die Kurve und jetzt macht er irgendwie Dinge, die vernünftig sind, aus sportlicher Sicht. Und dann wird das irgendwann wieder wegbrechen. Ich glaube, der ist einfach so ein Typ.
Ja, richtig. Also bei vielen anderen Spielern würde man ja sagen, so man hat jetzt die Hoffnung, ne? So, boah, da ist nach 2,5 Jahren irgendwie dieser erste Sieg und das ändert jetzt irgendwie ganz viel. Und weil jetzt hat er mal wieder irgendwie gespürt, wie sich das anfühlt. Bei Nick Kyrgios wird es immer irgendwie eine Wundertüte bleiben. Und klar, was du gerade sagtest, so dieses Fitness-Thema bei ihm, das ist natürlich irgendwie auch ein ganz entscheidendes jetzt am Ende. Ne? Weswegen ich sogar auch glaube, dass genau das der Punkt sein wird, dass das auch wirklich nicht mehr nach oben schaffen wird. Weil, glaube ich, einfach fitnesstechnisch, verletzungstechnisch wahrscheinlich, so wie es wirkt und wie er auch drüber spricht, der Körper schon sehr ausgereizt ist einfach.
Ja, und ich glaube, Kyrgios ist halt auch einer dieser armen Spieler, die halt immer bis zu einem gewissen Grad von ihrem Körper eingeschränkt werden. Also da ist er ja nicht alleine mit. Es gibt einige Spieler, die total toll sind, die aber halt einen Körper haben, der diese Belastung nicht so mitmacht. Und ich fürchte, er ist einer davon. Und dann kommt bei ihm natürlich auch noch dazu, dass er wahrscheinlich dazu dann auch nicht ein, und das ist jetzt mein Eindruck, ich lasse mich da gerne korrigieren, vielleicht auch nicht, dass den besten Ansatz hat, dann damit umzugehen. Weil okay, gerade wenn du sehr verletzungsanfällig bist, dann musst du halt auch mehr tun, dich vielleicht auch mehr einschränken, mehr auf Dinge achten, damit das klappt. Und das tut er nicht. Das ist sein Recht, aber deswegen wird das wahrscheinlich nie sich so ganz einrenken.
Stimmt schon, ja. Dann jetzt letzte Nacht passiert, würden wir wahrscheinlich gar nicht erwähnen, wenn es jetzt nicht gerade gewesen wäre, aber Carlos Alcaraz hat gegen David Goffin in 3 Sätzen verloren. Habe ich so gedacht, noch vor dem Match, ja, Goffin, immer unangenehm, dass er das jetzt verliert, sogar auch Alcaraz, da war jetzt nicht mitzurechnen. Aber ich glaube, Henrike, am Ende, um dazu einen Satz zu sagen, der Aktualität wegen, boah, gegen David Goffin kannst du halt auch echt einfach mal ein Match verlieren, ne? Muss man jetzt nicht irgendwie in Panik ausbrechen.
Nee, also ich meine, ich muss sagen, ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass Goffin das zieht. Aber er ist unangenehm, er ist erfahren und er war nicht umsonst mal in den Top 10, wenn ich mich korrekt erinnere. Oder zumindest sehr weit oben. Deswegen glaube ich, über den kannst du schon mal fallen. Aber man merkt natürlich schon, dass Carlos Alcaraz diese Saison noch so ein bisschen im Holpermodus ist und noch nicht so ganz glatt durch das Jahr segelt. Und dann fällt man halt auch mal so einem alten Veteran wie einem Gefahr zum Opfer.
Wahrscheinlich ist genau dann das Problem, dass du einen Veteran vor dir hast. Aber gut.
Der sich denkt, ach komm, den ziehe ich jetzt,
meinst du? Ja, dem zeige ich mal, wie es geht. Ja. Heute ist der Tag.
Das ist auch schön. Haben wir einen Grund, über was zu sprechen? Ist auch gut.
Richtig,
absolut. Ich spreche lieber über sowas als über Klagen.
Ja, genau, eigentlich sportlich macht es immer viel mehr Spaß. Und da sind wir nämlich jetzt nochmal genau beim Thema, weil ich mache das jetzt natürlich auch ein bisschen am Ende nochmal, damit wir so ein paar sportliche Aspekte besprochen haben. Und ich habe nämlich vor der Sendung gedacht, über welche WTA-Themen können wir eigentlich in dieser Woche sprechen? Nicht, weil es nichts zu erzählen gab, alles redet über Mira Andreeva, aber in der letzten Woche hast du ja mit Tobi zusammen aufgenommen und ihr wart ja in weiser Voraussicht mit aller Klugheit schon so weit, dass ihr da über Mira Andreeva gesprochen habt, ausführlichst, dass ich danach so dachte, ja, über was hätten wir jetzt eigentlich in dieser Woche gesprochen, wenn wir über die WTA sprechen wollen?
Ja, über Mira Andreeva.
Über Mira Andreeva am Ende, ne? Genau, das habe ich nämlich auch gedacht, weil sie ist wirklich in aller Munde. Und klar, das ist natürlich auch so ein bisschen diesem Turniersystem geschuldet in Miami, was wir jetzt ja bei vielen Masters-Turnieren haben, dort schon lange. Nämlich, dass du in der ersten Woche, da geht es so Mitte der Woche los, dann fangen eigentlich so freitags, samstags erst so die Topspieler auch an, ins Turnier einzugreifen, weil die alle ein Freilos haben. Und dadurch fehlen natürlich dann auch so ein bisschen vielleicht jetzt, was die prominenten Namen angeht, die Geschichten, wenn nicht gerade so Nick Kyrgios auftaucht. Aber so richtig viel passiert ist bei dem Turnier halt auch einfach noch nicht. Ich glaube, das muss man auch mal so festhalten.
Ja, Miami ist, ich weiß nicht. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe zu dem Turnier in Miami auch nicht so eine emotionale Beziehung irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich noch nie so ganz abgeholt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
So dicht. Ja. So dicht an Indian Wells ist und man dann irgendwie denkt, oh, jetzt das nächste große Event, weil sich das dann insgesamt so wie so ein Kaugummi zieht. Aber ja, wobei nämlich Miami im Vergleich zu Indian Wells, ich glaube, zeitlich bei uns auch ganz gut liegt. Es geht um 4 Uhr hier los. Man kriegt eigentlich auch relativ viel mit.
Man kriegt viel mit, ja, da hast du recht.
Irgendwie so ganz hinterm Ofen hervorgeholt hat es mich jetzt noch nicht. Also es ist aber auch noch nicht so viel passiert, wo ich jetzt denke, huch, außer jetzt halt Alcaraz, aber gut, damit kannst du jetzt ja auch keine Folge füllen.
Das stimmt, ja, aber ich zum Beispiel, also Alexander Zverev noch gar nicht gespielt, fängt jetzt, wir nehmen am Samstagmorgen auf, erst am Samstag auch an, in Miami ins Turniergeschehen einzugreifen. Von daher haben wir da natürlich auch noch keine neuen Erkenntnisse nach seiner ersten Niederlage in Indian Wells. Aber ja, Miami, da hast du halt so einen Punkt. Also erstmal, das haben wir immer schon gesagt, so Indian Wells, Miami, der März zieht sich natürlich unheimlich dadurch. Und ich finde auch Miami, obwohl man ja gar nicht vor Ort ist und eigentlich kann es einem egal sein, aber seitdem die umgezogen sind mit diesem Turnier und da auf diesem Parkplatz quasi spielen von dem NFL-Stadion mit so einem künstlich erbauten Center Court drin. Ich finde, das wirkt atmosphärisch alles nur im TV, nicht vor Ort gewesen, aber irgendwie sehr kalt und unemotional für mich.
Ja, irgendwie das Ganze ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was das ist. Es hat so was Künstliches, ja. Ja. Und ich meine, jedes Turnier ist künstlich, richtig, in der Form. Aber irgendwie, aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, dass das tatsächlich am Ende die absolute Übersättigung ist. Dass man einfach nach Indian Wells, zumindest geht es mir so, ich habe das ja auch noch Grand Slams, dass du dann in der Woche danach oder in den zwei Wochen danach irgendwie auch denkst, so jetzt reicht's. Vielleicht hängt das auch damit zu tun, aber so richtig interessieren tut es mich nicht. Und was eigentlich schade ist, weil ich glaube, dass die Matches da vor Ort schon auch gut sind und das Ganze seine Berechtigung hat, aber irgendwie, holt es mich nicht ab.
Warten wir ab, ob es vielleicht in der zweiten Woche noch emotional bergauf geht, wenn dann auch wirklich alle Topspieler mitspielen oder vielleicht auch schon wieder draußen sind. Das kann ja auch passieren. Grüße an einen spanischen Top-10-Spieler. Wenn ihr euch zu dem Thema PTPA äußern wollt, uns gegenüber, oder vielleicht andere Themen habt, wo ihr sagt, Mensch, da müsst ihr mal unbedingt drüber sprechen, schreibt uns gerne eine E-Mail, kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke, die gängigen Plattformen, da findet ihr uns unter Tennisproleten, natürlich auch da gerne kommentieren, teilen, uns Nachrichten schreiben, wir freuen uns über jede Zusendung. Sonst bleibt mir nur zu sagen, Henrike, dir vielen Dank, dass wir uns heute ja doch, glaube ich, sehr angeregt austauschen durften über diese PTPA-Klage. Das fand ich sehr spannend. Und wir da draußen hören uns in der nächsten Woche wieder, dann mit neuen tollen Geschichten aus Miami oder vielleicht auch von ganz woanders. Wir schauen mal. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.